Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Ich finde, dass diese Diskussion um den Inflation Reduction Act und die jüngste Reaktion, die von Frau von der Leyen angekündigt worden ist, hysterisch ist.
Ich sehe das auch als eine sehr gefährliche Tendenz, die sich da jetzt entwickelt. Im Grunde steigt die Europäische Kommission ja voll in den Subventionswettlauf.
Wir wissen, dass es zu einer Katastrophe wird. Ja, da wird Geld verbrannt.
Wir kommen jetzt doch mehr zu Staat, Bürokratie und Planwirtschaft.
Also es ist schon unglaublich, dass die tatsächlich in Brüssel oder Berlin oder Paris meinen, die könnten planen.
Die glauben das doch offensichtlich, dass das geht.
Das ist einfach lächerlich.
Auch wenn das eine ökonomische Theorie ist, dass das Geld angeblich vom Himmel fällt. Ja, das ist immer noch eine Minderheitenmeinung.
Soll mir keiner sagen, dass Geld falle vom Himmel. Also das ist nicht nur eine Minderheitenmeinung, das ist Voodoo.
Ja, Sie hören es schon, heute wird es emotional in vielfacher Hinsicht. Soweit der erste Einblick in die heutige Ausgabe, die nicht nur eine breite Palette an Themen, sondern auch an Emotionen abdeckt, aber wir fangen gelassen an. Zunächst jedoch herzlich willkommen zu dieser exklusiven Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet sind aus Düsseldorf Justus Haukapp und aus Freiburg Lars Feld. Guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Müller, lieber Justus. Ich hoffe, alle sind wohlauf. Wir freuen uns heute wieder miteinander über die wirtschaftliche Entwicklung zu diskutieren und ja, freuen uns über Ihre Reaktionen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich hoffe, dass Sie einen guten Tag haben, nachdem wir fertig sind.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir diskutieren das wirtschaftliche Geschehen der jüngeren Vergangenheit und hoffen, Sie etwas inspirieren zu können.
Schnell der Blick auf die heutigen Themen. Wir sprechen diesmal über die weiter steigenden Zinsen, das schrumpfende Wirtschaftswachstum, emotionsstimulierende Subventionsprogramme, zuckerzentrierte Wettbewerbsvergehen und erstklassigen Fußball. Das wird eine große wilde Reise. Sind Sie bereit?
Absolut. Was wollen Sie zuerst hören?
Reden wir zuerst über die Zinsen vielleicht, oder?
Ja, genau. Wir fangen mit den Zinsen an.
Ja, klar.
Ja, also wenn noch nicht alles wächst, die Zinsen steigen.
Es war die Woche der Notenbanken. Wie erwartet hat die EZB den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf jetzt 3% angehoben. Die Bank of England hat eine Erhöhung um ebenfalls 50 Basispunkte auf jetzt 4% beschlossen. Und die US-Notenbank Fed bremst bereits etwas 25 Basispunkte. Damit liegt die Zinsspanne dort jetzt bei 4,5 bis 4,75%. Herr Feld, was ist Ihre Prognose für den weiteren Verlauf, wenn Sie auf all das blicken?
Ja, also wenn wir uns jetzt die Situation anschauen, die Notenbanken erhöhen ihre Zinsen weiter und zwar deswegen, weil der Inflationsprozess noch nicht wirklich zu einem Stillstand gekommen ist. Also der Peak war im Oktober vergangenen Jahres. Aber das hat natürlich sehr, sehr stark mit der Energiepreisentwicklung des vergangenen Jahres zu tun. Es hat zum Teil auch mit regulatorischen Maßnahmen zu tun. Das ist in manchen EU-Ländern wirklich eine krude Preisregulierung, also ein Höchstpreis, der festgelegt wird. In anderen europäischen Ländern, bei uns zum Beispiel, sind es Subventionen oder Transfers, die gezahlt werden. Und auch diese pauschale Gashilfe aus dem Dezember vergangenen Jahres ist von den Statistikern als inflationsmindernd gerechnet worden. Energiepreise sind sowieso hochvolatil. Das sieht man ja bei den Ölpreisen schon seit Jahren besonders gut. Wir haben auch bei Nahrungsmitteln eine gewisse Volatilität. Wenn man diese hochvolatilen Preise wegnimmt, landet man bei der Kerninflation. Und die ist nicht gesunken. Die ist vom November auf den Dezember angestiegen, ist im Januar jetzt noch weiterhin so hoch wie im Dezember. Das heißt, da gibt es keine Entspannung. Die Preise sind in der Bandbreite der Güter und Dienstleistungen angekommen. Und von daher ist es absolut richtig, dass die EZB die Zinsen weiter erhöht. In den USA sieht es ein bisschen besser aus, was die Inflation anbetrifft. Die könnten also schon klarer über den Peak hinaus sein. Aber dass die Fed auch noch vorsichtig erhöht die Zinsen jetzt lieber weiter um 25 Basispunkte, um dann zu sehen, ob das schon wirklich dann ein nachhaltiger Rückgang auch bei der Kerninflation wird. Bei uns in Europa ist das noch nicht der Fall und deswegen die meisten Marktteilnehmer erwarten im März wieder eine Anhebung um 0,5 Prozentpunkte. Die meisten gehen auch davon aus, dass vor der Sommerpause zumindest dann noch ein Zinsschritt vermutlich um 0,25 Prozentpunkte erfolgt. Es gibt auch genügend Beobachter, die sagen, da kommt noch ein zweiter 25 Basispunkte Schritt vor der Sommerpause. Das sind so die Aussichten bis zum Sommer und dann wird man erstmal sehen müssen, was bei der Inflation weiter passiert. Vielleicht noch die Bemerkung, es wird immer behauptet, wir hätten keine Lohnpreisspirale, weil die Löhne moderat gestiegen sind. Es sind moderate Lohnabschlüsse im vergangenen Jahr gewesen, gegeben diese Inflationsentwicklung, die wir letztes Jahr hatten. Letztendlich bleiben damit Reallohnverluste bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Insofern sind sie moderat. Aber ein Nominallohnanstieg von 5% ist ja nun nicht die 2% Zielgröße der EZB. Ja? Wenn man da immer die Zielgröße für die Inflation eingesetzt hätte bei den Lohnverhandlungen, dann ja, wäre das natürlich eine andere Sache. 5% höhere Nominallöhne heißt eben auch 5% höhere Arbeitskosten. Und die Unternehmen werden versuchen, das in den Preisen weiterzugeben. Das heißt, wir haben Zweitrundeneffekte jetzt schon. Die werden dann im kommenden Jahr auch weiterhin bestehen bleiben. Und von daher ist die Inflation noch lange nicht gebannt.
Die Kommunikation der Notenbanken aller drei hat ja eigentlich klar gemacht, dass sie Wert darauf legen, dass die Inflation wirklich in allen Bereichen eingedämpft wird, nicht nur in Teilbereichen dessen, was beobachtet wird. Und ich habe die Kommunikation der drei Notenbanken auch so verstanden, dass das noch nicht das Ende der Zinserhöhung sein wird, dass mal mindestens noch mit einem weiteren Schritt, wenn nicht sogar mit zwei weiteren Schritten zu rechnen sein wird. Also in Teilen wurde auch der Plural verwendet, dass man sagt, es ist noch mit Zinserhöhungen zu rechnen, was man dann als mindestens noch zwei weitere Erhöhungsrunden interpretieren kann. Also von daher, wer sich Hoffnung auf Zinssenkungen macht, weil er bauen will oder ähnliches, der wird sich noch gedulden müssen. Das wird sicherlich in diesem Jahr nicht mehr der Fall sein. Ich würde auch nicht prognostizieren, dass wir das nächstes Jahr schon sehen. Das wird noch in Ferne sein.
Ja, die Märkte, also vor allem der Aktienmarkt, hat ja eine gewisse Hoffnung eingepreist, dass zum Ende dieses Jahres dann sogar wieder Zinssenkungen kommen könnten. Das halte ich für eine Spekulation, die wohl nicht zutreffen wird. Also selbst wenn die Zinserhöhungen bei der EZB diesem Sommer zum Ende kommen sollten, dann bleibt man erst einmal auf dem Plateau des Zinsniveaus, das wir dann haben. Und ich würde davon ausgehen, dass das nicht reicht. Also ich würde nicht sagen, die Zinserhöhungen bis zum Sommer, also sagen wir nochmal 0,5 Prozentpunkte im März, 0,25 im Mai und dann mal eine Pause bis September, das wird nicht ausreichen. Da muss man noch weiter nach oben gehen. Zum einen ist ja die Differenz zu den USA dann zu hoch, immer noch. Ja, dann haben wir noch einen klaren Gap zwischen den beiden Zinsniveaus. Und zum anderen, wie angedeutet, die Zweitrundeneffekte bei der Inflation kommen. Darauf muss sich die EZB einstellen und sie muss dann auch ihre Zinsniveaus weiter anpassen. Und Justus, du sprichst das an, die zinsreagibelste Branche ist die Bauwirtschaft. Wir haben schon im vergangenen Jahr nicht nur wegen der Zinserhöhungen, auch wegen der gestiegenen Baupreise eine deutliche Schrumpfung der Bauinvestitionen erlebt. Das kann uns dieses Jahr wieder blühen. Für die Immobilienwirtschaft sieht es im Moment nicht ganz so rosig aus.
Also von daher die Warnung, also wer jetzt auf schnell sinkende Zinsen senkt, der dürfte enttäuscht werden.
Ja, was natürlich auf dem Immobilienmarkt passiert ist, es gibt gewisse Preisanpassungen, die kann man schon sehen und vor allen Dingen Mengenanpassungen. Also es kommen viel mehr Objekte auf den Markt als zuvor. Wenn bei Versteigerungen sonst 30 Leute da gesessen sind, die geboten haben, sind es vielleicht noch drei oder keiner mehr. Das zeigt sich jetzt im Moment dann in verschiedenen Immobilienmärkten und wir werden dann nochmal sehen, welche Preiskorrekturen es dabei gibt. Das ist für manche auch interessant. Ja? Also man muss jetzt nicht nur das Zinsniveau bemühen. Man kann dann durchaus auch nochmal fragen, ja, wenn es darauf ankommt, einfach auch interessante Wohnobjekte zu bekommen auf dem Wohnimmobilienmarkt, die vorher so leicht nicht verfügbar waren, dann gibt es sie jetzt vielleicht und man kann dann auch nochmal zuschlagen, selbst wenn am Ende die Kosten aufgrund der gestiegenen Zinsen höher sind.
Also wir sehen, die Preisanpassungen sind langsam tatsächlich, sie finden statt, aber was zu beobachten ist, die Objekte sind länger auf dem Markt. Verkäufer sind noch zurückhaltend, die Preise schon anzupassen, aber die Immobilien sind deutlich länger im Angebot als noch vor ein, zwei Jahren.
Und das hat natürlich auch Konsequenzen für die Wirtschaftsentwicklung. Wir haben ja jetzt mit den jüngsten Prognosen der Bundesregierung, die mit einem Plus von 0,2% beim Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr rechnet, auch der IWF, der einen moderaten Anstieg, ich glaube 0,1% Wirtschaftswachstum für Deutschland prognostiziert in der Aktualisierung, eigentlich einer außerordentlichen Aktualisierung seiner Prognose, die diese Woche veröffentlicht worden ist. Ja, das sind bessere Aussichten als das, was wir zum Ende des vergangenen Jahres bei den meisten Prognostikern gesehen haben. Da war immer ein Minus vor der Zahl, also eine leichte Schrumpfung. Sachverständigenrat bei -0,2%. Das ist jetzt nicht wirklich eine dynamische Entwicklung. Also es ist auch keine allzu gute Nachricht. Aber im Vergleich zu den Untergangsszenarien des vergangenen Sommers ist es halt nur eine Stagnation und kein massiver Wirtschaftseinbruch. Vielleicht wird diesen Winter doch eine technische Rezession draus. Das werden wir noch sehen. Das Statistische Bundesamt hat ja seine Schätzung für das vierte Quartal jüngst korrigiert. Ursprünglich hieß es, es sei vermutlich eine Stagnation. Jetzt ist es dann doch eine leichte Schrumpfung gewesen. Vielleicht wird es dann auch in den ersten drei Monaten dieses Jahres am Ende eine Schrumpfung gewesen sein. Aber man muss die technischen Rezessionen auch als technisch verstehen, also weil sie einfach so simpel daherkommen, ja, mit zwei Quartalen mit negativen Wachstumsraten. Es gehört schon noch zu einer echten Rezession mehr dazu. Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, Entwicklung bei den Insolvenzen, Entwicklungen bei Produktivität, bei einzelnen Komponenten des Bruttoinlandsprodukts. Also so eine Sondersituation, wie wir sie jetzt haben, ist vielleicht dann doch nur technisch. Und im vergangenen Jahr ist die Wirtschaftsentwicklung noch ganz ordentlich gewesen. Also sagen manche, ja, 1,8% ist zu wenig, aber angesichts unseres Produktionspotenzials ist das nicht so schlecht gewesen. Also im Großen und Ganzen relativ gut. Und da will ich an der Stelle mal, weil wir ja zuletzt den Sachverständigenrat immer kritisiert haben, ihn kräftig loben. In seiner März-Prognose vom vergangenen Jahr hat er 1,8% prognostiziert. Das hat er im November bestätigt und das Statistische Bundesamt bestätigt das jetzt auch.
Ja, sehr gut.
Exakt.
Sehr gut.
Ja, exakt. Normalerweise liegt man nicht so exakt drauf.
Die schwierigste Situation, weil wir über die drei Notenbanken gesprochen haben, dürfte doch die britische Notenbank vor sich finden. Oder wie siehst du das? Da wird ja nach wie vor eigentlich von einer Rezession ausgegangen. Und das heißt, sie müssen diesen Balanceakt irgendwie die Inflation in den Griff zu kriegen, aber die Wirtschaft nicht abzuwürgen. Noch schwieriger, oder der gestaltet sich noch schwieriger für die Briten als für die EZB, ist mein Eindruck.
Ja, schwieriger als für den Euroraum und schwieriger als für die USA. Die Fed hat so diese Schwierigkeiten auch nicht. In den USA wird immer gesagt, die Wirtschaft stehe am Rande einer Rezession, aber sie ist eben nicht drin.
Ja? Genau.
Also trotz der massiven Zinssteigerung aus dem vergangenen Jahr, es könnte tatsächlich mal ausnahmsweise zu einem Soft Landing in den USA kommen. Aber du hast völlig recht, Großbritannien hat natürlich große Schwierigkeiten. Ja, es ist jetzt nicht nur diese Inflationsentwicklung, die viel ja mit dem zu tun hat, was wir eben auch erlebt haben, nämlich der sehr expansiven Geld- und Fiskalpolitik, die nach dem Corona-Schock eingesetzt hat und eben auch sehr lange angedauert hat, länger als nötig war. Auch da haben die Notenbanker davon gesprochen, dass das, was man da 2021 an Inflation sieht, nur ein temporäres Phänomen ist. Sie haben sich also genauso geirrt wie die EZB, genauso geirrt wie die Fed. Da stand die Bank of England den anderen auch nicht nach.
Psychologen würden wahrscheinlich Groupthink dazu sagen.
Ja, Groupthink ist halt bei Notenbankern genauso ausgeprägt wie bei anderen. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass die sich davor schützen könnten. Aber was man für das UK auf jeden Fall noch einmal hinzufügen muss, ist, der Brexit hat eben auch seine Auswirkungen.
Ja.
Und Brexit wirkt sich eben auch preissteigernd aus. Und Brexit hat deutlich dämpfende Wirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung und auch auf die Aussichten für die Investoren.
Ja.
Und das ist eben für Großbritannien besonders schwierig.
Und hinzu kommen könnte ja auch noch viel größerer Druck hinsichtlich der allgemeinen Lohnentwicklung. Seit Wochen wird dort in großem Maße immer wieder gestreikt. In dem Ausmaß sehen wir das nicht in der Eurozone und schon gar nicht in den USA. Ne?
Sie haben völlig recht, Frau Müller. Wir haben tatsächlich in Großbritannien massive Streiks. Es wird andere Lohnsteigerungen geben als bei uns. So sieht es zumindest aus. Und das heißt, dass die Zweitrundeneffekte bei der Inflationsentwicklung gravierender sein werden und die Bank of England größere Mühe haben wird, die Inflation in den Griff zu bekommen. Also man kann schon für das Vereinigte Königreich befürchten, dass es dort durch die veränderte Geldpolitik eher zu einer kräftigeren Rezession kommt als im Euroraum, insbesondere in Deutschland und auch als in den Vereinigten Staaten.
Wir switchen mal zum nächsten Thema, das uns ein bisschen mehr noch in Richtung USA führt. Ursula von der Leyen hat diese Woche in ihrer Rolle als Kommissionspräsidentin die Antwort der EU auf den Inflation Reduction Act der US-Regierung geliefert. Es sollen noch mehr Green Deal Milliarden fließen, explizit für die Industrie. Damit dürfte der Subventionswettlauf offiziell eröffnet sein, aber ist das überhaupt ein Rennen, das wir gewinnen können? Sollte es überhaupt eins sein? Ist es vielleicht eine ganz falsche Reaktion?
Ich finde, dass diese Diskussion um den Inflation Reduction Act und die jüngste Reaktion, die von Frau von der Leyen angekündigt worden ist, hysterisch ist. Also ich würde das als schon ziemlich überzogen ansehen. Erstens müssen wir feststellen, dass wir nicht nur mit dem European Green Deal, sondern auch mit Next Generation EU in einer kürzeren Zeitperiode viel, viel mehr Geld zur Verfügung stellen, um irgendwelche Subventionen für den Klimaschutz zu tätigen. Also vom Volumen her ist das schon ein massiver Unterschied, wenn man das auf jährliche Zahlungen runterrechnet, was dann pro Jahr im Durchschnitt zur Verfügung steht. Da ist der IRA vom Volumen her viel geringer. Der Unterschied zwischen beiden besteht im Wesentlichen durch die strengere Buy American-Klausel in den USA für den Inflation Reduction Act. Das haben wir für den European Green Deal und für Next Generation EU so nicht. Das heißt, wir kaufen auch amerikanische Produkte, wenn das nötig ist. Wenn die Investoren denken, das sind die besseren Produkte, dann werden die auch entsprechend eingesetzt. Die Amerikaner haben hier eine größere Restriktion. Das heißt, die eigentlich sinnvolle Reaktion darauf wäre, dieses protektionistische Element im Vollzug nicht zum Tragen zu bringen. Aber ich muss mich auch an der Stelle einfach auch ein bisschen aus mir rausgehen und mich aufregen. Mich wundert die Europäer, insbesondere die deutschen Politiker, sehr. Ein solches Gesetzgebungsverfahren in den USA dauert 18 Monate und einen Monat, bevor es fertig ist, fangen alle an zu jammern. Was haben die denn unterwegs gemacht? Ja? Warum haben wir denn all diese Büros in Washington, die sich um sowas kümmern sollen? Da gibt's Botschaften, Büros der großen politischen Stiftungen, die mit Parteien verbunden sind. Und man fragt sich, gehen die vor allem auf Partys oder gehen die eigentlich auch in den Dialog mit den politischen Entscheidungsträgern im Kongress? Eigentlich muss man doch versuchen, vorher Einfluss zu nehmen auf so etwas von europäischer Seite, damit keine Irritationen auftreten. Die USA wissen ganz genauso wie wir, spätestens seit dem Ukraine-Krieg, wie wichtig die transatlantische Kooperation in Sicherheitsfragen ist. Dann sollte man das doch nicht belasten mit solchen protektionistischen Dingen. Und da wären die Amerikaner mit Sicherheit etwas einsichtiger gewesen, als jetzt im Nachhinein zu kommen und zu sagen, bitte korrigiert mal euer Gesetz, weil wir das wünschen. Also so kann man mit den USA nicht umgehen. Das ist einfach lächerlich, wenn ich dann die Hysterie auf der anderen Seite höre. Oder ich müsste sagen, wenn man das absichtlich gemacht hat, dann geht es vor allen Dingen darum, Subventionen auszuloben für die Industrie in Europa. Und davon halte ich nicht so richtig viel.
Ich sehe das auch als eine sehr gefährliche Tendenz, die sich da jetzt entwickelt. Im Grunde steigt die Europäische Kommission ja voll in den Subventionswettlauf ein. Auch wenn sie selber jetzt noch keine neuen Mittel angeblich vorerst auskehren will, werden die eigentlich ursprünglich mal recht strengen Beihilferichtlinien oder Regeln jetzt doch wieder verwässert. Man muss ja sagen, die sind ja schon im Zuge der Corona-Krise, dann auch im Zuge des Kriegs in der Ukraine aufgeweicht worden. Jetzt werden sie weiter aufgeweicht. Das heißt also, die Nationalstaaten können einfacher Subventionen an, ich sag mal in Anführungszeichen, ihre oder die heimatlichen Unternehmen auskehren. Das heißt also, da droht auch in Europa, innerhalb Europas, ein Subventionswettlauf. Sehr abzusehen, heute gelten dann nur bestimmte Branchen als strategisch oder kritisch. Das wird nach und nach immer größer werden, die Liste, gehe ich von aus. Und das führt natürlich nicht nur zu einer Zersplitterung des Binnenmarktes, dass dann Länder wie Deutschland, Frankreich wahrscheinlich großzügig Beihilfen an ihre Unternehmen ausgeben werden, sondern man muss ja auch, darf nicht vergessen, also Subventionen, die ich an einer Stelle auszahle, müssen an irgendeiner anderen Stelle auch verdient werden. Ich kann nicht die gesamte Wirtschaft subventionieren. Ja, das funktioniert einfach nicht. Das fällt ja nicht vom Himmel, das Geld, auch wenn das eine ökonomische Theorie ist, dass das Geld angeblich vom Himmel fällt. Ja, das ist immer noch eine Minderheitenmeinung. Von daher ist das eigentlich schon, sehe ich da die Gefahr, dass da ein ganz prinzipieller Wandel gerade sich vollzieht. Also der europäische Binnenmarkt war mal geprägt durch Ideen Marktwettbewerb, Binnenmarkt letztendlich. Und wir kommen jetzt doch mehr zu Staat, Bürokratie und Planwirtschaft letzten Endes. Es gibt ja auch die Idee tatsächlich im Grunde sowas wie 5-Jahrespläne aufzustellen, hätte ich fast gesagt. Also bestimmte Produktionsziele zu definieren politisch. Ich weiß gar nicht, wo das Vertrauen herkommt, dass die Politik das so gut kann. Also in der Vergangenheit, wenn ich nur an sowas denke wie die Beschaffung von Impfstoff durch die Europäische Kommission, das war doch ein Desaster. Also jetzt wollen sie noch mehr planen. Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort ist, zu sagen, wir steigen jetzt immer stärker in Planung durch die Europäische Kommission ein.
Justus, ich würde weitergehen. Also das sind so die Punkte, an denen ich mich richtig aufregen kann. Nach all den Jahren wirtschaftspolitischer Beratung in Deutschland, auch in Europa, da flacht man ja so ein bisschen ab. Man hat viel gesehen, man regt sich nicht mehr über alles auf, aber an der Stelle kann mich einfach aufregen. Ja? Im Grunde ist es nicht eine Frage des Glaubens, dass das nicht funktioniert. Wir wissen, dass es nicht funktioniert. Schau dir die Maskenbeschaffungsaktionen in Deutschland an, wie viel Geld wir jetzt kürzlich verbrannt haben, weil die Dinger nicht mehr brauchbar sind. Ja? Also es ist schon unglaublich, dass die tatsächlich in Brüssel oder Berlin oder Paris meinen, die könnten planen.
Die glauben das doch offensichtlich, dass das geht.
Ja, die glauben das, aber du hast gesagt, ich glaube nicht, dass das zu einem guten Ergebnis wird. Nein, wir wissen, dass es zu einer Katastrophe wird. Ja, da wird Geld verbrannt. Buchstäblich, ja.
Also, aber wenn es vom Himmel fällt, ist es ja egal.
Es fällt nicht vom Himmel. Diejenigen, die behaupten, das Geld falle vom Himmel, die machen die Rechnung ohne die Inflation. Und jetzt haben wir den Salat. Ja? 10% Inflationsrate letztes Jahr. Soll mir keiner sagen, das Geld falle vom Himmel. Also das ist nicht nur eine Minderheitenmeinung, das ist Voodoo. Ja? Also eine Katastrophe, wenn man auf diese Richtung geht und meint, man brauche nur Geld zu drucken. Also nee, da muss ich mich schon aufregen. Und es hat ja weitere Konsequenzen. Denn wenn wir nun die Beihilferegelungen lockern, dann gibt es genug Staaten in Europa, die sagen, ja Moment, das ist ja nur eine Politik für Deutschland und Frankreich. Dann werdet ihr Subventionen machen und wir haben gar nicht die Mittel, um in gleichem Ausmaß zu subventionieren, wie ihr das macht. Die italienische Ministerpräsidentin ist jetzt in Berlin gewesen und hat dort versucht, gut Wetter zu machen für ihre Positionen. Da wird es natürlich darum gehen, einen Souveränitätsfonds, wie der so jetzt schon in der Diskussion genannt wird, aufzustellen mit weiterer Verschuldungsmöglichkeit für die Europäische Union. Also entweder ist diese Subventionspolitik die Antwort auf den IRA darauf gezielt, tatsächlich auch der EU-Kommission mehr fiskalpolitische Kompetenzen zukommen zu lassen, dann halte ich das für eine ziemlich perfide Strategie. Wenn man da schlafwandlerisch reintaumelt, ist es ja auch nicht viel besser. Da muss man eben auch sagen, überlegt euch nochmal genau, was eigentlich die richtigen Rahmenbedingungen sind für das, was wir hier in Europa brauchen. Und dazu gehört jetzt nicht noch einmal ein schuldenfinanzierter weiterer Topf.
Ich glaube nicht, dass das Naivität ist, ja, oder Schlafwandlerei. Die Leute in Brüssel sind recht intelligent. Das ist bisher meine Erfahrung. Ja, also von daher werden die ja schon sehen und sagen, naja, euphemistisch gesagt, das stört uns jetzt auch nicht, wenn dann nochmal ein europäischer Geldtopf aufgemacht wird.
Ja, man könnte sagen, so kochen wir die Deutschen auch weich.
War jetzt mal eine ordentliche Verbalpeitsche, nichts mit Sugarcoating, aber das passt ganz gut zum nächsten Thema. Herr Haukapp, Sie waren vorige Woche im Fall des Zuckerkartells geladen. Nehmen Sie uns doch mal mit in diesen Mammutprozess.
Es gab in Deutschland, das ist zumindest durch das Bundeskartellamt beschieden und festgestellt, viele Jahre ein Zuckerkartell, also mindestens mal in den sogenannten Zuckerwirtschaftsjahren 2001 bis 2008. Acht möglicherweise in Teilen auch davor. Das war keine im Wesentlichen keine Preisabsprache, sondern eher eine Verständigung darüber, dass man seine Heimatmärkte, die sogenannten, nicht gegenseitig angreift. Und die Unternehmen heißen ja auch praktischerweise gleich Nordzucker, Südzucker. Gut, das ist erstmal unbestritten, aber auf der Gegenseite gibt's auch große Zuckerkäufer, insbesondere die nahrungsmittelverarbeitende Industrie. Und die haben jetzt gesagt, na, da haben wir wahrscheinlich zu viel gezahlt. Wir wollen unser Geld zurück. Da kann man Schadensersatz einklagen in Deutschland. Und das ist dann natürlich die Frage, wie viel war es denn? Was wäre der Preis gewesen, hätte es kein Kartell gegeben? Das kann man ja nicht einfach so ablesen in irgendeiner öffentlichen Statistik. Und da hatte ich das Vergnügen, dem Gericht helfen zu dürfen als Sachverständiger, um das zu ermitteln. Und das war eine recht intensive Anhörung tatsächlich. Also als Sachverständiger wird man dann vor Gericht angehört. Das ging dann 5 Tage, jeden Tag von morgens 9.30 Uhr bis abends 21, 22 Uhr. Also ich kam mir ein bisschen vor wie, sei mal, in einer 50-stündigen mündlichen Prüfung durch 50 Prüfer. Das war schon relativ anstrengend, muss ich sagen. Aber das Gericht ist zu der Auffassung gelangt, dass sich eine Meinung bilden kann oder zu einer Auffassung gelangen kann und will im April dann auch verkünden, zu welchem Ergebnis das Gericht gelangt ist und ob ein Schaden entstanden ist. Da scheint das Gericht der Auffassung vorläufig zu sein, dass das wohl der Fall ist und wie hoch der Schaden denn gewesen ist, den dann die Zuckerhersteller, den Zucker Nachfragern, also nicht den direkten, nicht Leute wie Sie und ich, die uns den Würfelzucker in Kaffee tun, sondern denen, die erstmal den Zucker gekauft haben, um den in Getränke, Marmelade, Süßwaren oder andere Lebensmittel zu tun.
Justus, das Verfahren, diese Anhörung war ja vom Landgericht. Ist denn dann auch noch einmal eine höhere Instanz gefragt, falls die Beklagten mit dem Urteil nicht zufrieden sind?
Meistens ist es ja so, dass beide Seiten nicht zufrieden sind, sowohl die Kläger als auch die Beklagten. Die Kläger hätten gerne mehr, die Beklagten würden gerne weniger zahlen. Also es ist nicht so, dass man da wirklich davon ausgehen kann, dass zwei Seiten zufrieden nach Hause gehen. Von daher können nicht nur die Beklagten, sondern auch die Kläger prinzipiell Revision einlegen vor dem Oberlandesgericht. Ob das passieren wird, das ist wahrscheinlich hängt von den, denke ich auch, von den strategischen Erwägungen der Parteien ab. Man muss bedenken, dieses Verfahren lief jetzt 8 Jahre. Ja, das bindet also bei den Unternehmen nicht gerade kleine Ressourcen. Und von daher ist das eine Frage, die man sich dann auch aus unternehmerischer Sicht stellen will. Will ich mich mehr auf die Unternehmensführung konzentrieren oder auf die Prozessführung? Macht wahrscheinlich nicht allen gleichermaßen Spaß.
Was definitiv mehr Spaß machen kann, ist Fußball. Wir kommen zur Nachspielzeit. Es hat die Woche einige DFB-Pokalspiele gegeben. Stuttgart, Union Berlin, RB Leipzig und natürlich Bayern München haben es ins Viertelfinale geschafft. Vor dem Hintergrund mal ein genauerer Blick auf Union. Die sind ja eigentlich der kleinere Verein der zwei Hauptstadtclubs, aber Hertha BSC ist weit entfernt von schönem Fußball, ganz im Gegensatz zu Union Berlin, die sich in der Bundesliga wirklich erstklassig schlagen. Was glauben Sie, woher kommt dieser Erfolg?
Das ist die Sache von Justus Haukapp. Also Hertha BSC so tief unten in den Rängen, das ist für einen Bayern-Mitglied jetzt nicht so relevant. Und Union Berlin hat ja ein Umfeld, das dem FC St. Pauli gar nicht so weit entfernt ist, wenn ich mir das überlege. Auch so, ja, so eine enge Verbindung mit dem Verein, klare Vorstellungen, auch politischer Art und so. Das passt, glaube ich, da alles ganz gut zusammen. Und der Justus als Mitglied des FC St. Pauli kann Union bestimmt besser einschätzen. Ich hoffe, dass Bayern München beim nächsten Heimspiel gegen Union Berlin Union auch richtig einschätzen kann und dem Verein eine ordentliche Niederlage beibringt, weil es ist der wichtigste Bayern-Verfolger in der Liga gegenwärtig.
Es ist ja nicht nur Union Berlin, es sind ja ein paar andere Vereine auch noch, die ähnlich sind. Also SC Freiburg etwa, den würde ich jetzt auch dazu zählen. Oder auch wenn sie jetzt verloren haben gegen Bayern München, Mainz 05. Eigentlich relativ kleine Vereine, sage ich mal so, die aber durch sehr, sehr gutes Management auffallen. Eben auch gezielt eine sehr gute Einkaufspolitik verfolgen, gute Spieler holen und vielleicht ökonomisch würde man sagen auch die Not erfinderisch macht in dem Sinne, dass sie halt nicht sich viele Fehleinkäufe leisten können. Also ökonomisch gibt es ja die Theorie der sogenannten Soft Budget Constraints, also der weichen Budgetbeschränkungen. Und wenn man zu viel Geld hat, kann das auch ein Problem werden, dass man zu wenig nachdenkt. Und ich denke, das ist bei Hertha, und Hertha steht ja auch nicht allein, ich glaube, der HSV und Schalke 04 sind in einer ähnlichen Liga, sag ich mal, auch wenn sie jetzt nicht in der gleichen Liga spielen, alle zumindest von denen, dass sie vielleicht das Problem haben, dass sie eigentlich zu viel Geld haben und wissen, es kommt auch immer mehr hinein und sich auszeichnen, dass sie eigentlich keine gute Einkaufspolitik verfolgt haben in den letzten Jahren, das auch nicht durch andere Maßnahmen wie eine gute Nachwuchspolitik oder Ähnliches kompensieren konnten. Und das ist eben bei Union Berlin Da ist es vielleicht noch weniger die Nachwuchspolitik als die gute Einkaufspolitik. Bei Freiburg, die haben auch, weiß man, schon jahrelang eine exzellente Nachwuchspolitik etwa oder Nachwuchsförderung. Und auch bei anderen kleinen Vereinen, denen gelingt das besser. Von daher, man kann auch ohne ganz, ganz dickes Budget zumindest vielleicht nicht den FC Bayern angreifen, aber zumindest, sag ich mal, auf den hinteren Plätzen konkurrenzfähig sein, wenn man gutes, ein vernünftiges Management hat.
Aber man sieht schon, dass Union Berlin auch den FC Bayern angreifen kann. Also gut, die Bayern waren die einzigen, die überhaupt einen Punkt geholt haben an der alten Försterei in der Hinrunde. Aber es ist doch eine Mannschaft, die auch den Branchenprimus immer wieder viel Ärger bereiten kann und ihn auch hin und wieder schlagen kann. Also
ja, in dem Sinne können sie dann angreifen. Ob sie jetzt 12 Jahre hintereinander Meister werden, bleibt abzuwarten.
Ja, klar. Ja. Klar, das ist eine andere. Hast du ja völlig recht. Ja, bin ich ja auch gar nicht traurig drum. Aber trotzdem, es ist schon auch bemerkenswert, wie gut die Qualität dieser Mannschaften ist. Gut, der SC Freiburg mit seiner Nachwuchspolitik ist sicher nochmal anders einzuschätzen als Union Berlin oder Mainz 05. Aber was alle drei auch gemeinsam haben, neben dem guten Management, ist auch die gute Verbindung von Management und Trainer. Auch die Kontinuitäten auf der Trainerbank sind größer als bei anderen Vereinen. Also wenn ich mir bei Hertha angucke, wie oft das gewechselt worden ist, ist ja schon eine Katastrophe. Ja. Während beim SC Freiburg der Christian Streich, der ist jetzt länger im Amt als Volker Finke. Und das muss man erst einmal überhaupt hinbekommen. Ja. Also von daher hat das damit schon auch zu tun, dass man sich in aller Ruhe mit Trainern ein Konzept überlegt und dann auch den Trainern treu ist, auch wenn es mal ein bisschen schlechter läuft. Oder ja, wenn massive Niederlagen kommen. Der SC Freiburg hat ja zu Beginn der Saison gegen Wolfsburg diese unsägliche Niederlage erleben müssen. Ich glaube, 6-0 verloren, das war schon ein Einbruch. Und dann haben sie sich in den nächsten beiden Spielen wieder gefangen. Und letztlich, Justus, der FC Bayern ist gut geführt. Das hat eigentlich über die lange Zeit diese Dominanz der Münchner mitbegründet. Man muss Uli Hoeneß nicht lieben, aber er hat den Verein sehr gut gemanagt.
Sie haben ja, machen ja Dinge anders beim FC Bayern. Also haben wir etwa nicht die hohe Konstanz der Trainer in der Vergangenheit gehabt, ja, die du eben so gelobt hast. Also das Konzept ist noch ein bisschen anders.
Das stimmt.
Dazu kommen noch die sogenannten Killer-Akquisitionen, so wie ich das immer nenne. Man kauft den Konkurrenten die besten Spieler weg oder Trainer. Das hilft natürlich auch, aber darüber haben wir schon häufig gesprochen. Also es ist, glaube ich, unbestritten, dass der Verein im Großen und Ganzen sehr gut gemanagt ist. Ja, auch im europäischen Quervergleich.
Das lassen wir als Schlusswort für heute so stehen. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wir hören uns hoffentlich alle in 2 Wochen wieder. Dann übrigens nach der Wahl in Berlin, die kommenden Sonntag ja wiederholt werden muss. Mal schauen, inwiefern das hier ein Thema wird. Aber zu besprechen wird es sicher wieder einiges geben.
Ich finde das erstmal beruhigend, muss ich sagen, dass man jetzt doch auf die OSZE-Beobachter aus Kasachstan und Aserbaidschan verzichten kann, die uns bestätigen, dass auch in Berlin ordentlich gewählt werden kann. Also von daher würde ich sagen, es geht aufwärts in Berlin.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag, eine schöne Woche und beobachten Sie die Berlin-Wahl genau. Also wenn es schon keine OSZE-Beobachter aus Kasachstan gibt, dann schauen Sie mal bitte ein bisschen genauer hin und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin alles Gute.
Okay, tschüss, alles Gute, eine vergnügliche Woche, viel Erfolg und bis demnächst.
Feld und Haukapp, das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp, ein Pioneer Original.